wenn ich an Konzepten arbeite oder wenn ich an die Tiefe der Existenz gehe, da muss ich ab einem bestimmten Punkt die Sprache hinter mich lassen, damit ich nicht die Probleme, die mit Versprachlichung zusammenhängen, mit in diese Ebene nehme. Das heißt, da muss ich Sprache loslassen und einen neuen Modus finden, was gar nicht so einfach ist, wo ich operieren kann, ohne angewiesen zu sein auf einen inneren Kommentar.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Gabriel Ellis. Gabriel ist Psychologe, Psychotherapeut und bringt seine Erfahrungen aus der Meditation und der Philosophie des Bewusstseins in seine Entwicklungsarbeit ein. Gabriels Anliegen ist es auch, das Feld der Psychotherapie allgemein weiterzuentwickeln. Dafür setzt er sich mit einer Vielfalt von Disziplinen auseinander, unter anderem mit dem Urbuddhismus und Hegel. So entwickelt sich auch unser Gespräch recht vielfältig von seinem therapeutischen Ansatz bis zu der Frage, ob das Nirvana schon da ist oder gemacht werden muss.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Gabriel Ellis begrüßen zu dürfen. Hallo Gabriel.
Hallo Martin.
Gabriel, du bist Psychologe, Psychotherapeut und hast zum Urbuddhismus promoviert. Dein Anspruch ist es, deine Erfahrung aus der Meditation und der Philosophie des Bewusstseins für deine Klienten nutzbar zu machen und das Feld der Psychotherapie allgemein weiterzuentwickeln. Und das finde ich ganz spannend. Wir hatten auch so super schöne Vorgespräche, denn du bist hier als Therapeut und Coach online global tätig und hast in deinem Klientel sehr viel Deutschsprachige, die ins Ausland gegangen sind. Und das fand ich auch super spannend, weil das ist ja dann so ein kleiner Kulturschock. Du wechselst dein System, kommst ins Ausland und entdeckst dich neu, musst dich neu versionieren und merkst dann, ich brauche ein Gegenüber, das mir vielleicht jetzt ein bisschen Unterstützung geben kann. Was sind denn da so deine Erfahrungen mit deinem Klientel, die vielleicht gerade so einen Kulturwechsel machen?
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass ich selber viele biografische Brüche kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe einen internationalen Hintergrund. Meine Eltern kommen selber aus Georgien, jüdische Familie. Die sind nach Israel gezogen. Dort bin ich geboren und dann, als ich 6 war, ist dann die Familie nach Deutschland gezogen. Und seitdem bin ich selber viel gereist, war für meine Meditationsaufenthalte oft in Asien, Nordamerika, in Europa. Bin dann vor etwa 12 Jahren selber dann ausgewandert, bin nach Georgien gezogen, war dort 3 Jahre und bin seitdem in Polen. Da kommt mein internationaler Background her und wahrscheinlich auch, warum ich die Affinität hatte, besonders Deutsche im Ausland zur Verfügung stehen zu können, weil ich die Erfahrungen mitbringe, mit denen die sich dann auch identifizieren können. Und was ich daran sehr interessant finde, ist, dass es viele Muster gibt, die sich wiederholen und wo dann interessanterweise die betroffenen Leute, Individuen oder Paare, die ins Ausland ziehen, für die Arbeit vor allem, sich dennoch sehr alleine vorkommen, sehr alleine fühlen. Das heißt, sie haben kein deutliches Bewusstsein dafür, dass es sehr vielen Menschen sehr ähnlich geht wie ihnen. Typische Probleme, die auftauchen, sind vor allem in Paar- und Familiensituationen, dass den Leuten nicht besonders klar ist, worauf sie sich einlassen. Und der größte Faktor ist einmal eine kulturelle Fremdheit oder Ungewohnheit und die Vereinsamung. Die Vereinsamung in der Hinsicht, dass man einfach weiter weg ist, sowohl von der Familie als auch von den guten Freunden, die man zum Beispiel in Deutschland oder in der früheren Destination hinter sich gelassen hat und dann nicht absehen kann, wie sehr man, wie viel Fokus dann auf der Partnerschaft liegt. Da ist dann mehr Druck da, dass es funktionieren muss. Es gibt auch bestimmte Aufgaben, die erledigt werden müssen, die besonders im Ausland vorkommen, zum Beispiel die Koordination mit anderen Sprachen, die Koordination mit anderen Kulturen, seien es jetzt Serviceleute, Bürokratie, Einkauf, all das, was für uns selbstverständlich ist und worüber wir auch zu Recht nicht nachdenken müssen, wenn wir in unserer beheimateten Kultur sind. Auf einmal wird vieles problematisch. Und dieses Problematische drückt sich dann auch in Kommunikation aus. Und das können wir dann wieder von der normalen Paartherapie, von normalen, wenn mehr Reibungsfläche da ist, ergeben sich mehr Probleme, mehr Missverständnisse, mehr Schwierigkeiten, sich fair behandelt zu fühlen, anerkannt zu bekommen, was man denn selber so leistet. Und dann geht es schon mehr in den traditionellen Bereich hinein. Man muss halt nur verstehen, warum diese Sachen auftauchen und wie man sie beheben kann.
Ja, die Susanne Zaninelli, die auch schon hier im Podcast war, hat auch viel interkulturelle Arbeit gemacht, war im Ausland für Bosch, Siemens und so weiter. Und sie sagte mal, es gäbe so zwei Kategorien von Menschen, die ins Ausland gehen. Die einen sagen, warum ist das hier nicht so wie in Deutschland? Und sich auf den Unterschied fokussieren. Und die anderen, die sagen, oh, das ist ja hier anders, das ist ganz spannend. Und nach 3 Monaten kannst du schon sehen, wer da so reinblendet, weil er sich mit Neugier auf diese andere Kultur beziehen kann. Und andere Menschen, die eben das Neue in Differenz nur sehen zu dem, was sie gewohnt sind.
Ja, und Belastung und Überlastung ist dann so eine Grenzlinie. Ne? Das ist dann etwas, was sich zeigt. Die Menschen, die sich gut anpassen, die finden, die können ihre Ressourcen aktivieren, wie man heute so schön sagt. Und die können die dann anwenden auf die neue Kultur, weil in der Regel kann man sagen, sind Deutsche, Deutschsprachige, die ins Ausland gehen, sind ziemlich gut qualifiziert. Eigentlich sollten sie das können von ihren Kapazitäten her. Und dann ist die Frage, kann ich das, wozu ich in der Lage bin, kann ich das anwenden auf meine neue Situation? Das Gleiche, ich habe jetzt eher auf die Paarebene fokussiert, aber natürlich gibt es Probleme auch bei der Arbeit. Dann bin ich mit einem neuen Führungsstil konfrontiert, ich bin mit einer neuen Kundschaft konfrontiert und die sind anders. Ja? Und bin ich da flexibel genug, mich fallen zu lassen und lernen zu können? Oder bin ich da eher rigide und bestehe darauf, dass es gefälligst so zu sein hat, wie ich es gelernt habe? Da kommen Menschen oft an ihre Grenzen. Und das ist das, was ich dann beobachte. Die Grenzen sind dann, wie gehe ich mit diesem neuen Arbeitsklima um? Wie gehe ich in der neuen Situation um in meiner Partnerschaft? Und wie gehe ich mit mir selber um? Auf einmal muss ich erwägen, psychologische Dienste in Anspruch zu nehmen. Das, was ich mir vorher als gut angepasster, gut ausgebildeter, professioneller nicht hätte träumen können.
Mhm. Ja, das ist ja für viele, wenn ich so erzähle, was hat in eurem Leben eure Haltung erweitert, ist ja so eine klassische Frage, die ich gerne stelle. Dann sind es oft diese Begegnungen mit anderen Kulturen oder das Auslandsjahr, die Reise nach draußen. Für mich war es auch so, nach dem Abitur in Südamerika zu sein und zu merken, so meine ganzen Teenie-Symbole oder was ich so dachte, was meine Identität, meine Selbstgeschichte ausmacht, Klamotten, Musik hören und so weiter, hatte in Chile, Argentinien überhaupt keine Bedeutung. Ja. Da konnte ich keinem erzählen, du, ich bin Fan von The Cure oder so. Die so, hä? Ja, wir tanzen ja Salsa und andere Dinge, die da wichtig waren. Und diese Irritation in der Selbstgeschichte war für mich aber auch so eine Erfahrung dieser Selbstdistanzierung, dass ich so sehen konnte, ach, guck mal, was mein Geist erzählt, ja, ist ja in Mustern und die sind ja gar nicht adäquat. Ja, und daraus entsteht ja manchmal so eine vierte Perspektive oder sagen wir die Beobachtung des Beobachters, dass ich anfange, die Distanz zu meinen Gedanken und Gefühlen zu erkennen, weil ich deren Subjektivität besser sehen kann.
Ja, und wahrscheinlich kommt da biografisch auch mein Interesse sowohl an der Meditation als der praktische Arm von psychologischer oder Bewusstseinsphilosophie. Weil das eigentlich das Thema, das größere Thema ist, das mich interessiert. Weil Ich persönlich, aber auch viele andere Menschen durch die enorme Flexibilität, in die wir geraten sind in den letzten Jahrzehnten, gar nicht mehr diese Fixpunkte haben, von denen wir früher ausgehen konnten. Ne? Vor 100 Jahren war die Psychotherapie eben die Psychotherapie der Mittelschicht im urbanen Bereich mit einem gewissen Hintergrund in Kultur, Erziehung und so weiter. Da war vieles, was nicht relativiert werden musste. Und sowohl Therapeuten als auch Klienten oder Patienten haben Anteil gehabt an einem großen Fundus von Ideen, den sie gar nicht so bewusst hatten. Okay, was heißt das jetzt? Praktisch bedeutet das heute, ich weiß nicht mehr, mit wem ich es zu tun habe, wenn ich die Arbeit mit einem Klienten beginne. Die können eine ganz andere Kultur, eine andere Art zu denken, eine andere politische Einstellung, eine andere Weltsicht und so weiter und so weiter haben. Und da stößt, finde ich, die normale Psychologie oder die althergebrachten Methoden an ihre Grenzen, weil sie gar nicht vorausahnen konnten, mit welchen Flexibilitäten sie umgehen müssen. Und da musste ich lernen, dass ich brauche eine neue Baseline. Und diese neue Baseline, die Grundlage, da muss ich sehr viele Schritte in das Bewusstsein zurückgehen, um für mich verstehen zu können, wo eine ganz andere Person, und zwar ganz anders als so, wie es früher gewesen ist, wo die herkommt, wo deren Probleme sind.
Das heißt, du vergrößerst den Raum deiner Unwissenheit, ja, also machst dich noch unwissender, weil du sagst, naja, ich habe ja auch einen Kulturfilter und habe keine Ahnung, welchen Kulturfilter mein Gegenüber hat. Und dann haben die vielleicht mal gemischte Kulturfilter, weil sie eben aus mehreren Kulturen kommen. Und du dann ja erstmal sozusagen die Art der Selbstgeschichte und der Selbstsinngebung vielleicht erstmal erforschend zur Kenntnis nehmen musst, ja?
Genau. Und das heißt, ich kann nicht mehr mit sehr vorgeprägten oder normativen Ideen daherkommen, was gut oder was gesund oder was heilsam ist. Ich glaube, es gibt gewisse Fixpunkte im Geist, wie zum Beispiel Güte in der Kommunikation sich selber gegenüber. Aber wie das dann aussieht und wie das angewendet werden kann für einen ganz anderen Menschen, dessen Hintergrund ich nicht komplett nachempfinden kann, das gilt es in einem dialogischen Prozess zu erkunden. Das muss nicht unglaublich lange dauern. Das mag sich jetzt vielleicht für Außenstehende so anhören, als ob man da jetzt irgendwie tiefschürfend die Seele des anderen erstmal erkunden muss. Ich glaube, das ist die Kunst, an relativ schnell an Schaltstellen, das heißt in der Kommunikation, so wie jemand kommuniziert, versuche ich mir relativ akkurat schnell ein Bild zu machen von dem, wie der Mensch ist und vor allem, wie er im Hintergrund oder im Unterbewusstsein strukturiert ist. Das ist die Kunst oder der Versuch eben, dieses sehr komplexe Thema nicht ausufern zu lassen, sondern immer wieder runterzubrechen. Und was das bedeutet, ist, dass ich bei der Arbeit zum Beispiel relativ schnell Hypothesen formuliere und die Leute damit konfrontiere. Das heißt, meine Arbeit ist zum Teil konfrontativ. Zum einen liegt mir das, aber zum anderen ist es auch notwendig, um schnell Hypothesen testen zu können. Wenn ich jetzt wie Carl Rogers, das war einer der Begründer der humanistischen Psychologie, sehr verständnisvoll, empathisch Gespräche führe, ist es natürlich ein Fundament der Psychotherapie und ist immer noch enorm wichtig. Aber dann kann es sein, dass der Prozess sehr lange dauert, weil dann warte ich immer auf die Selbstentfaltung des Klienten. Und bei jemandem, der so anders ist, scheint es mir wichtiger zu sein, relativ schnell auch herauszuarbeiten und auch den Leuten verständlich zu machen, wie sie selber ticken. Und dafür brauche ich diese konfrontative Art, um die Leute mit ihrem Bild, das ich von ihnen bekomme, zu konfrontieren und zu schauen, stimmt das? Und natürlich bin ich dann sehr viel mehr interessiert daran, wo es nicht stimmt, weil dann erkenne ich die Menschen.
Interessant. Ich hatte jetzt neulich jemanden auch in einem Workshop, der sagte, in seiner Kultur durfte man Leuten nicht in die Augen schauen. In unserer Kultur musste man lernen, den Leuten in die Augen zu schauen, weil die sonst gedacht haben, was bist du einer? Du guckst mich ja gar nicht an. Ja. Und er hat aber so innerlich gemerkt, er wusste gar nicht mehr, was jetzt richtig ist. Schaut man jetzt Menschen in die Augen oder nicht? Also er hatte gar kein Instrumentarium sozusagen der Selbstausrichtung, so nach dem Motto, ach ja, da habe ich denen ja nicht in die Augen geschaut, das war blöde und jetzt ist das viel besser. Er sagte, ja, ich weiß es gar nicht. Hast du denn auch sowas, dass so Klienten dann in diese Unsicherheiten kommen mit sich selbst?
Die Unsicherheit, natürlich ist eine Therapie ganz selten eine reine Selbsterkundung, sondern sie kommt mit einem bestimmten Thema daher und oftmals sind es leidvolle Themen. Das heißt, da scheitern die Menschen an ihrer Arbeitsfähigkeit, an ihrer Fähigkeit zu kommunizieren. Von daher gibt es einen ganz natürlichen Horizont, ein Limit, der gesetzt ist für unsere Arbeit. Und da gibt es in Beziehungen zum Beispiel sehr typische Probleme, die auftauchen. Da ist das Limit meines Verständnisses als Klient häufig, dass ich nicht weiß, wie ich an die Innenperspektive meiner Partnerin, meines Partners komme. Ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, dass unser Leben gerade sehr unfair ist. Ich meine, dass ich sehr viel mehr reinbuttere als meine Partnerin zum Beispiel, dass ich sehr viel mehr beitrage, dass ich in der Vergangenheit sehr viel mehr gemacht habe als sie. Und vieles an den alltäglichen Auseinandersetzungen dreht sich dann darum oder ist Ausdruck davon. Ich bitte sie, den Abwasch zu machen. Sie reagiert mit Augenrollen. Und dann denke ich, what the hell, ich habe so viel gemacht, schon seit Jahren. Was fällt dir ein, mir diese kleine Bitte zu verwehren? Das wäre so ein sehr triviales Beispiel, aber häufiger, als man so denkt. Und die Limitation, an die Leute stoßen, und da sind wir jetzt erstaunlich nah eigentlich an der Philosophie des Bewusstseins und an der Philosophie der Psychologie, ist, bei ihnen taucht das Leid auf, das heißt der Ärger, die Aggression. Ich sehe meine Partnerin Augenrollen, schwupps, die Aggression ist da. Und was diese Aggression, was dieses Gefühl macht, es verengt meinen Bewusstseinsraum. Und so sehr ich jetzt vielleicht von meiner Grundeinstellung unterschreiben würde, ja, man sollte einander verstehen, in diesem Moment kann ich das nicht. Mein Wille, meine Partnerin in dem Moment zu verstehen, ist weg. In dem Moment, wo ich gefühlsmäßig eng bin, wo ich im Recht bin, vermeintlich, und wo ich aggressiv bin, will ich, dass sie verdammt nochmal mir zuhört und meine Sicht annimmt. Und das ist also im Alltag die enge Grenze, vor die sich zum Beispiel Paare dann finden, dass sie in einem Hin und Her, in einem Ping-Pong oder im Pinball-Spiel gefangen sind, weil der Partnerin es natürlich genauso geht. Sie rollt ihre Augen, ist nicht ganz klar, ihr ist nicht dann ganz klar, was sie damit auslöst. Sie sieht meine Aggression und denkt dann, hey, hebt nicht die Stimme gegen mich. Und schon ewig behandelst du mich respektlos. So schon mal gar nicht. Und dann macht sie zu. Die große Herausforderung für Leute zu entdecken ist dann, wie mache ich mich, wenn ich in einem solchen Zustand bin, wieder auf, sodass das, was unabdingbar ist für eine Paartherapie, nämlich, dass ich mich in ihre Position versetzen kann, dass mir das wieder eröffnet wird.
Das würde man ja sagen, in der Haltungserweiterung, ja, du veränderst den Sprachraum. Ja, oder du guckst, dass du aus Sprachmustern nochmal rauskommst und, ich sag mal, Dinge wie Perspektivübernahme vielleicht hinkriegst. Was sind für dich so Schritte dann in diesem Raum?
Das ist etwas, was sicherlich dazugehört. Oftmals, worauf ich fokussiere, weil ich da das größere Defizit sehe, ist, den Leuten ist nicht klar, was in ihnen vorgeht und dass da ganz systematisch und musterhaft eine Verengung ihres Feldes, ihres Wahrnehmungsraums stattfindet. Dass quasi, dass wir, um es ein bisschen dramatisch auszudrücken, wir sind dazu verdammt, bestimmte kognitive Tools benutzen zu müssen, zum Beispiel Gefühle, und uns ist nicht besonders klar, was die mit sich bringen. Die kommen mit einem Baggage. Eigentlich sollten Gefühle mit einer Bedienungsanleitung daherkommen. Und die haben wir nicht. Und das versuche ich mit Menschen zu erarbeiten. Die Grundlage ist mir klar, aber wie das in ihr System gerät, wie Menschen auf den Trichter kommen, bei sich selber eine Neugierde zu empfinden, was passiert denn da eigentlich in mir? Und ja, die Reue und das Schuldgefühl, das habe ich danach immer. Wir streiten uns dann erstmal 10 Minuten, knallen uns irgendwelche Beleidigungen an den Kopf, aber dann eine halbe Stunde später habe ich das schlechte Gewissen. Das heißt, mir ist schon klar, dass da was Falsches passiert, aber in der Regel weiß ich nicht, wo ich hinschauen soll. Und da sehe ich meine Funktion und auch meine Lernerfahrung in der Meditation und in der Bewusstseinsforschung. Da kann ich den Leuten helfen, zu schauen, wo denn das Übel tatsächlich liegt, wo das Problem liegt. Und da sehe ich das große Potenzial von den meistens ja relativ fitten Leuten, ihre Kompetenzen auch auf diesen Bewusstseinsraum zu erweitern und dann das, was super schnell im Zeitraffer abläuft, nämlich Gefühle, Aggression, Verengung, das auseinanderzuziehen durch unser Gespräch, in Beobachtungsübungen umzusetzen und dann peu à peu in zum Beispiel den Beziehungsalltag zu integrieren.
Würdest du sagen, das ist so eine Erweiterung der Selbstkenntnis durch Biografiearbeit, dass ich anschauen kann, wo gibt es angehaltene Emotionen, die immer als Ladung erscheinen und was macht die eigentlich musterhaft, welche Vorannahmen über mich selbst, über den anderen stecken dahinter? Ist das so in der Richtung?
Da ist für mich passiert etwas Faszinierendes. Es hat natürlich einen biografischen Anteil. Das ist der spezielle Fingerabdruck, den jeder kognitiv mit sich trägt. Aber ich lerne auch was über das Menschsein. Indem ich merke, was bei mir abläuft, entsteht bei mir das Verständnis, das Gleiche läuft ja im Prinzip mit einem anderen Fingerabdruck auch bei meiner Partnerin ab und bei jedem anderen Menschen. Das ist Teil unserer Hardware. Das heißt, der Lernprozess ist hoffentlich doppelt. Ich lerne was über mich, lerne dadurch etwas über die Maschine, über den Mechanismus des Menschseins und das erweitert dann hoffentlich auch generell meine Empathiefähigkeit mit anderen Menschen, die ich dann also umsetzen kann, nicht nur auf meine Beziehungen, sondern aufs Arbeitsfeld, auf meine Familie, wo da meine Punkte getriggert werden und da die Emotionen schnell hochkochen. Also idealerweise findet da eine größere Entwicklung statt an einem konkreten Beispiel bei einer Arbeit oder in Beziehungen.
Das finde ich ja manchmal auch das Erleichternde oder das Versöhnliche auch an diesem konstruktivistischen Ansatz, wie zum Beispiel die Haltung, dass du siehst, ach guck mal, das haben ja alle. Alle haben diese Verkindlichung, dieses und wenn du nicht das tust, dann alle haben dieses nie und immer, weil es einfach sozusagen haltungsspezifisch zu unserer Entwicklung gehört, dualistisch zu denken für eine Weile. Und wir in Regression da reinrutschen oder diese langen Listen der Rechthabereien, die uns dann vorhalten, dass das normal ist, das zu tun, weil das Bewusstsein sich eben auf diese Art und Weise entfaltet und in Regression halt dahin zurückflippt. Ja, also es ist zum einen natürlich so ein bisschen, was du sagst, Reue. Ja, so, oh Gott, ich war wieder so, ja, ich war wieder in der Verengung. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch versöhnlich so, ach, ich war wieder da, wo man als Mensch halt hingeht, wenn Spannungen kommen.
Ja, und das ist für mich wirklich faszinierend. Ich habe da keine richtig gute Antwort darauf, warum. Aber es scheint für uns, auch für mich persönlich übrigens natürlich auch, ich bin nicht jeder Situation erhaben, dass es so schwierig ist, sich über die Beschwerde, über andere Menschen darüber hinwegzukommen und auf sich selber zu schauen. Ich meine, es ist kein Problem, mich mit einem guten Kumpel auf ein Bier zu treffen und dann lästern wir so über unsere Beziehungen ab oder über Familienkonstellationen. Und da sehen wir die Übereinstimmungen, da sehen wir die Ähnlichkeiten. Oh, meine Frau, was die macht. Und dann sagt er, ja, meine Frau, was die macht. Und dann erkennen wir uns wieder, fühlen die Empathie und fühlen uns verbunden und dann bestellen wir noch ein Bier. Was wir aber in der Regel nicht sagen, wenn wir uns auf ein Bier treffen, ach, weißt du was, gestern ist mein Bewusstsein wieder so eng geworden und dann habe ich mich so getriggert gefühlt und dann ist das und dann stoßen wir an, dann sagt er, ja genau, bei mir war es auch so. Das heißt, dieser Blick nach innen, was ja eigentlich notwendig wäre, um das Bild komplett zu machen, da haben wir systematisch einen blinden Fleck. Wir können uns aber sehr gut über die äußeren Umstände, die vermeintlich unser Problem ausgelöst haben, darüber können wir uns sehr gut austauschen.
Würde man ja entwicklungspsychologisch sagen, ja, auch das gehört natürlich zu dem Menschsein dazu, dass erst wenn wir das Außen irgendwie mit Kompetenz empfinden, dem so begegnen, ja, wenn wir uns klarer sind über unsere Werte, was wir so sind, was unsere Stärken so sind, dann erst kommt dieser Blick nach innen, dieses Reflektive, das kommt eben entwicklungstechnisch noch erst danach, sodass wir eben in diesem Beschuldigungsschleifen und Klagen natürlicherweise ein paar Jährchen verharren, um dann zu sehen, ach guck mal, ich bin ja die Variable. Ja, das, ach, und ich kann, hab da auch einen gewissen Einfluss drauf. Und fang dann an, ja aus dieser Beschwerde- und Opferhaltung rauszugehen und zu sagen, ach, jetzt kann ich in die Eigenmacht gehen, weil ich merke, es ist meine innere Welt, also mein Dazutun zu der Weltbegegnung, was eigentlich die Dinge so macht, wie sie sind.
Das ist so anspruchsvoll, zeigt sich, und ich glaube, da ist ein systematischer Unterschied zu einem Lernen in der Außenwelt. In der Außenwelt kann ich an Techniken arbeiten. Das zeigt sich besonders, wenn es um Ingenieurskunst oder alles, was Materialkunde oder so. Da kann ich fragmentieren. Meine Fähigkeit, eine stabile Brücke zu bauen, hängt nicht davon ab, ob ich traurig oder glücklich bin, solange ich keine Rechenfehler mache. Ich kann also relativ eng eine Technik formulieren und die auch lehren. Deswegen kann ich das auch zu großen Studiengängen an der Uni den Leuten vermitteln. Und es ist relativ wurscht, aus welcher Kultur die kommen. Sie brauchen nur die Sprache sozusagen der Mathematik und der Ingenieurswissenschaften zu lernen. Da ist ein radikaler Unterschied zum Lernen an mir selber. Deswegen ist es auch so schwierig. Ich meine, wie viele Bücher über Selbstentwicklung und Meditation gibt es, selbst von guten Leuten, ne, die Einsicht haben. Und dennoch sträubt sich dieser Bereich einer Vertechnisierung, einer Vereinzelung in Kompetenzen, die ich durch Lesen und durch einfache Gespräche gut lernen könnte, was notwendig ist. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch in der Meditation. Ich muss mich als ganze Person hineinbringen ins Lernen. Und das ist enorm anspruchsvoll, weil das schon eine gewisse Integration von mir selber erfordert, die nicht auf den ersten Stufen dieses Weges vorausgesetzt werden kann. Ich muss stolpernd quasi mich fortbewegen hin zu einer gewissen Integration, zum Beispiel durch Weltbeobachtung oder durch Therapie oder ein bisschen Philosophie oder vielleicht eine Intelligenz und ein Talent, das ich habe. Gute Umstände helfen da sicher auch, sozioökonomisch, Beziehungen, Freundschaften. Aber es ist notwendig, dass ich erstmal mich entwickle zu einer relativ gesunden, gut aufgestellten Person. Und dann habe ich im Unterbewusstsein von den inneren Anteilen her, bin ich schon einigermaßen gut integriert, sodass ich die Klasse zusammenrufen kann, das Team zusammenrufen kann und dann sage ich, okay, jetzt machen wir Feldurlaub. Und dann gehen wir gesammelt an einen anderen Ort und können dann erkunden, zum Beispiel in der Meditation.
Ja, der Johannes Wilms, den hatte ich neulich auch im Podcast zum Thema Immunity to Change, der hat ein ganz schönes Bild geprägt zu diesem Aspekt, den du gesagt hast, suchen wir eine technische Lösung oder eine transformatorische Lösung. Willst du den Magen verkleinern oder die Ernährung umstellen? Ja. Und die Magen verkleinern, das ist halt so ein Ziel und das habe ich gemacht. Technischer Eingriff, danach ist anders. Oder die Hoffnung darauf, dass es anders ist. Und das andere, das transformatorische Verändern, ja, dieses Ernährung umstellen, ist ja genauso wie du sagst. Ja, behandelst das Ganze, musst du Einstellung gucken, was sind die Glaubenssätze, warum belohne ich mich da eigentlich immer mit irgendeinem Süßkram und so weiter. Und das ist ja mehr der Umgang, der nicht so, oder die Erinnerung, die nicht mit Zielen arbeitet, sondern wo du eher dich auf das Unbekannte einlässt. Und ich merke das auch in Unternehmen, die wollen immer Methoden haben, die wollen technische Methoden haben, macht, dass die Leute anders sind. Und ich sage so, nee, Haltungserweiterung, Kulturveränderung, das ist eine andere Form des Lernens. Das ist eben dieser transformatorische Ansatz.
Ja, und das ist ganz gerne etwas, was ich Leuten mitgebe. So schwierig es ist, vor allem in einem tieferen Coaching, in einer Therapie, in einer Persönlichkeitsveränderung, so schwierig es ist, wirklich Tools mitzugeben, die nachhaltig sind. Ich glaube, das spricht für die Erfahrung vieler Leute. Aber was ich mitteilen kann, ist vielleicht sowas wie ein Meta-Tool, vielleicht kann man das so nennen, es den Leuten verständlich zu machen, das Problem, das du jetzt hast, das emotionale Problem, das du jetzt hast, das ist früher eine Lösung gewesen. Du hast gelernt, eine gewisse Lösung anzuwenden, zum Beispiel wenn Konflikte anstehen, dann machst du immer so auf süß und harmoniebedürftig. Ne? Und das mag zu einer gewissen Zeit durchaus eine gute Lösung für ein Problem gewesen sein, nämlich zum Beispiel aggressive Leute in deiner Umgebung friedlich zu stimmen. Dann bildet sich eine Gewohnheit heraus und dann hinterfrage ich nicht mehr oder schaue nicht mehr, ob meine Angewohnheit, mein Stil adäquat ist für mein neues Umfeld, sondern ich wende das einfach an. So sind wir normal gestrickt. Was auch gut ist, reduziert kognitive Auslastung. Ist ja schön, wenn ich Prinzipien finde, die ich immer wieder anwenden kann. Copy-Paste. Aber das kommt irgendwann an seine Grenze. Ich werde in Kontexte geraten, wo das nicht die anderen Leute befriedet. Oder zum Beispiel, wenn ich in Beziehung bin und meine Partnerin wünscht sich einfach mehr Kontakt, mehr Verständnis, dann kann ich nicht einfach Konflikten ausweichen. Ja, da muss ich ein paar Sachen mir tatsächlich vornehmen. Auch in mir, aber auch in der Kommunikation, auch an ihr. Das heißt also, das ist ein Beispiel dafür, dass etwas, was früher eine Lösung war, jetzt zum Problem ist. Und dann ist die Schlussfolgerung, dass wenn Leute, wie du so gesagt hast, Unternehmen wollen gerne Tools haben, Menschen, Individuen wollen auch gerne Tools haben, dass ich sage, okay, ich kann dir jetzt ein Tool geben, mach dir aber nur klar, diese Lösung wird später ein Problem werden.
Da finde ich einen ganz spannenden Punkt, den ja auch genau diese transformatorischen Wege so aufmachen, im Gegensatz zu, das ist ein Ziel, da gehen wir jetzt mal hin, machen die ja diese, ich sag mal, dialektische Spannung auf. Also was ist eigentlich sinngebend an dem Status quo und welche Gefühle wollen auch unbedingt, dass dieser Status quo so bleibt? Und welche Vorannahmen dahinter sagen, ja, du kannst gerne erzählen, dass du dich änderst, aber meine Vorannahme, ne, die hast du noch gar nicht gesehen. Ja, und die wird das auch total boykottieren, weil ich im tiefsten Sinne denke, wenn ich das tue, was du mir hier jetzt vorschlägst, dann bin ich ja der und der und der will ich ja gar nicht sein. Ja, und diese Dynamik zu sehen, dass die Sinngebung vom Status quo an Gefühle gebunden ist und damit ja eine neue Sinngebung sich diese erstmal verflüssigen muss, ne, das wird ja oft übersehen.
Ja, und Gefühle sind oft ein Ausdruck dafür, dass eine kleine Zeitreise stattfindet, nämlich dass ich in meiner Schlussfolgerung, in meiner Logik, so wie ich mir zurecht denke, so wie du sagst, das kann gar nicht funktionieren, weil ohne es zu wissen, gehe ich da in einen Schritt zurück, zumindest zu einem Zeitpunkt, wo diese Logik dieser Gefühle noch adäquat war. Das muss nicht immer die frühe Kindheit sein, aber wenn ein Tool, das ich gelernt habe als Kind, noch funktioniert hat bis zum Ende des Studiums zum Beispiel, bevor ich zu arbeiten angefangen habe, dann geht die Logik zumindest bis zu diesem Zeitpunkt zurück und dann kommt das sich sträuben zustande. Ne? Weil ich sage so etwas wie, als ob ich sagen würde, naja, aber die Logik stimmt doch noch. Ich habe vor 7 Jahren habe ich das gerade abgedatet, das funktioniert doch noch. Ne? Was erzählst du mir da?
Und das ist ja spannend, ja, wie geht man dann in die Veränderung, wenn du merkst, ich kann da gar nicht hinhüpfen und ich kann jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das Ziel, das mache ich jetzt.
Das hängt jetzt sehr stark ab davon, wie die Problemlage ist, wie das Profil ist. Um nur ein paar Dimensionen aufzuzeigen, wenn ich in der Therapie mit Menschen zusammenarbeite, geht es manchen Leuten wirklich sehr, sehr schlecht. Und wenn es mir schlecht geht, das hat wiederum mit Gefühlen und Verengung zu tun, dann muss zunächst einmal eine Linderung her. Dann besteht häufig nicht die Kapazität, um solche anspruchsvollen Dekonstruktionen meines kognitiven und Gefühlshaushalts vorzunehmen, sondern was zunächst ansteht, ist relativ simple Tools, damit es mir besser geht, Ideen für die Kommunikation, Distanz schaffen zu dem Stress der Arbeitswelt, kleine Tools und so weiter. Je nachdem, wie die Verbesserung funktioniert, bekomme ich Anhaltspunkte dafür, wie der Mensch gestrickt ist und sehe die Möglichkeiten, um in tiefere Schichten und Hinterfragung von solchen Gefühlsverschaltungen zum Beispiel, wo die lokalisiert sind. Und manchmal zeigen sich sehr rigide Sachen, zum Beispiel eine Weltsicht oder ethische Fragen von dem, was gut und richtig ist. Das kann oft sehr rigide sein und die Anwendung von Ethik, die sehr viel flexibler sein kann. Zum Beispiel, ich werde nicht lügen. Ne? Mir geht's schlecht und dann wäre dann so ein konfrontativer Ratschlag von mir, naja, fang doch an, bei der Arbeit zu üben, als ob es dir irgendwie schlecht ginge, lass dich krank schreiben oder erzähl, dass du was gemacht hast, ohne dass du was gemacht hast und so weiter. Und dann sagen Leute, nee, das will ich nicht. Das sträubt sich. Mir wäre es auch, wenn ich sehen würde, dass mir eine gewisse Erleichterung geben würde. Ne, Chef fragt mich, hast du die 15 Stunden gearbeitet, so wie du es versprochen hast? Und ich könnte dann sagen, ja, auch wenn ich nur 7 Stunden gearbeitet habe, würde zu einer Entlastung führen, aber das kann ich nicht. Aber in der Anwendung von dem, wo Wahrheit liegt, wo Ehrlichkeit liegt, sehe ich eine Möglichkeit, mit dem Klienten zu arbeiten, dass er kommunizieren kann. Ich habe nur 8 Stunden gearbeitet und um die Wahrheit zu sagen, ich stoße da so sehr an meine Grenzen, dass ich in Zweifel ziehe, ob ich überhaupt noch bei der Firma arbeiten kann, wenn das immer nur so weitergeht. Hängt jetzt von der Firma ab, ob das Sinn macht, ob die Vorgesetzten sich darauf einlassen, aber das ist nur ein Beispiel für ein Fenster, wo ich das, was unverrückbar ist, nämlich so einen moralischen Standard, ehrlich zu sein, wo sich da eine Tür öffnet für etwas, was doch möglich ist, wo doch Flexibilität ist. Das heißt, da ist es sehr abhängig von dem Einzelfall, wo die Rigiditäten sind und wo die Flexibilitäten, und das muss man dann eben prüfen. Genauso in der Partnerschaft, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Was ist unverrückbar und wo gibt es im Unverrückbaren, wo öffnen sich da Türen? Zum Beispiel gibt es Paare, die haben Schwierigkeiten mit Treue, die haben Schwierigkeiten mit Eifersucht und dann gibt es Unverrückbares, zum Beispiel, ich könnte es nicht ertragen, wenn du dich alleine mit einer Frau triffst. Und sei es eine Arbeitskollegin, weil dann hätte ich zu sehr die Angst, dass es irgendwie ins Flirten übergeht. Und dann zu schauen, okay, aber unter welchen Voraussetzungen kannst du dir denn schon vorstellen, dass ich Kontakt mit einer anderen Frau habe? Ah, wenn der eine Freund mitgeht, wenn es ein Betriebsfeier ist und so weiter. Und dann tut sich da wieder eine Tür auf, wo das, was rigide ist, nämlich die Eifersucht in bestimmten Kontexten, wo das ausgehebelt wird durch Flexibilität.
Ist sehr so ein schönes Beispiel für, ich sag mal, eine Neuorientierung von vorhandenen Ressourcen, könnte man sagen, ja. Und gleichzeitig hast du so eine Sache gesagt, dass es so eine Verschaltung von Gefühlen gibt, ja, so aus der Vergangenheit. Und das ist ja manchmal so, ich weiß, wie es deine Erfahrung ist, aber auch in der Therapie oder in der Erwartung von Veränderung, so ein bisschen kommt vielleicht auch so aus dieser Freudschen Psychologie, so dass das Gefühl, wir sind ein Quiz. Und wenn ich die Schaltstellen entdecke, wenn ich das Rätsel lösen kann, weil mein Vater damals das zu mir gesagt hat oder weil meine Mutter immer das gesagt hat und ich erkenne das, dann kann ich den Schalter umlegen und dann ist es anders. Das ist ja so ein bisschen diese, mein Leben ist ein Quiz, wo ich so Rätsel lösen muss, dann lege ich die Schalter um und dann bin ich ein anderer, was ja auch so eine mechanistische Vorstellung manchmal von Psychologie sein kann.
Ja, das stimmt. Und sicherlich ist, für mich besteht kein Zweifel daran, dass es viele mechanistische Anteile in uns gibt. Wir sind eine komplexe Maschine, aber da hört die Einfachheit halt auch auf. Wir sind vielleicht eine hyperkomplexe Maschine oder ich weiß nicht, wie man das in der Kybernetik ausdrücken würde. Nehmen wir mal an, da ist eine Gefühlsverschaltung, die in den ersten Lebensjahren auf sagen wir, klassisch freudianische Art stattgefunden hat. Ich wurde allzu streng erzogen, Liebe wurde mir vorenthalten und Anerkennung wurde mir nur gegeben, wenn ich sehr bestimmten Anforderungen genügt habe. Das wäre etwas, was viele Leute beschreiben. Soweit, so gut. Darauf können wir relativ schnell stoßen. Und übrigens, es ist trivial, die meisten Leute kommen mit diesem Wissen schon in die Therapie. Gebracht hat es relativ wenig. Die Schwierigkeit, die jetzt entsteht, ist, und hier bringe ich manchmal die Metapher von Schneeflocken. Einige Leute wissen das vielleicht. Eine Schneeflocke braucht in der Substanz immer einen Staubkorn. Ohne einen Kristallisationspunkt kann die Schneeflocke als Kristall nicht drumherum wachsen. Und so gibt es also etwas, was in der frühen Kindheit als Grundstein gelegt worden ist. Aber dann wächst die Persönlichkeit drumherum. Und dieses Wachsen findet auch nicht im luftleeren Raum statt. Es gibt schöne Experimente, wenn ein Baumsamen in so eine Nährflüssigkeit getrieben wird und wo der wächst, wunderbar symmetrisch. Ja? Und so wachsen wir nicht auf. Wir wachsen auf wie echte Bäume, wie echte Pflanzen, Umwelt, Umgebung und da fällt mal ein Ast ab und dann muss da was kompensiert werden. Das heißt, die Verknorpelung führt dazu, dass es nicht ausreicht, einfach nur ein Ding aus der Vergangenheit zu reparieren, sondern haben so viele Abgabelungen und Seitenstraßen und Kompensationen stattgefunden, dass dann die Reise trotz der Einsicht, okay, mir wurde Liebe vorenthalten als Kind, wiederum sehr individuell wird, weil wir uns dann angucken müssen, okay, wo sind die anderen Verschaltungen? Und da kommen solche plumpen Einsichten sehr, sehr schnell an ihre Grenzen, wenn es um die tatsächliche Veränderung einer Persönlichkeit geht. Und sicherlich gibt es Äquivalenzen auch bei Unternehmen. Auch da werden sich die Themen an sich, zum Beispiel Anerkennung von Einzelpersonen, strukturelle Veränderungen, auch da wiederholt es sich auf eine sehr triviale Art. Aber wie das genau in diesem Team oder in diesem Unternehmen ausschaut, das muss dann tatsächlich ergründet werden.
Jetzt hast du mir zwei Bilder gegeben. Das eine ist, wenn ich jetzt Schnee fallen sehe, sehe ich fallenden Staub. Ja. Schönen Dank. Aber das mit dem Idealbaum, das finde ich auch nochmal ein schönes Bild, weil wir ja auch so ein bisschen manchmal Stereotype Ideen haben, wie wir vielleicht sein sollten, ja, im Erkennen vielleicht von gewissen Defiziten und dann irgendwelche Ziele definieren. Ja, so müsstest du eigentlich sein und das wäre der schönere Baum, ja. Und dann gibt es vielleicht auch in der Berufswelt Anforderungen, wie Bäume zu sein haben, ja, wie ein Mann, eine Frau, ein Manager und so weiter zu sein hat. Und denen können wir ja gar nicht gerecht werden.
Ja, und das hat wiederum strukturelle Gründe. Leider ist es so, dass wir als bewusste Wesen auf natürliche Art von den inneren Anteilen, von Teilen unseres Unterbewusstseins entfremdet sind. Und was das bedeutet, ist, dass wenn oftmals Sachen in uns aufsteigen, sie quasi als Fremdkörper aufsteigen. In dieser Situation ging es mir auf einmal schlecht. Der hat das gemacht und dann wurde ich aggressiv. Da wurde ich irgendwie melancholisch. Am Wochenende wollte ich feiern gehen, aber irgendwie musste ich im Bett bleiben. Und dann erleben wir uns als fremd. Das heißt, irgendwie gibt es eine Kohärenz und ein Sinnverständnis im Bewusstsein. Das ist eine abstrakte Formulierung dafür, dass jemand sagen kann, nee, ich hätte gern tatsächlich besseres Zeitmanagement. Ich würde gern effektiver sein. Und ich finde es blöd, dass ich nicht effektiv bin. Und das fühlt sich total richtig an. Nicht, weil es jetzt ein Gefühl ist, das war jetzt eine etwas schlechte Formulierung, sondern ich stehe dahinter. Ne? Jemand sagt, willst du effektiv sein? Und sage ich 100%. Ich will gerne effektiver. Da ist das Problem nicht. Da bin ich mit mir d'accord. Aber ich habe mein inneres Team vergessen in dieser Schau. Beziehungsweise ich kenne es gar nicht. Das heißt, die Frage, die ich lerne, mir zu stellen in einem zum Beispiel therapeutischen oder in einem tiefen Coaching-Prozess ist, was macht es denn für einen Sinn? Keinen guten Sinn. Was macht es für einen Sinn, dass ich uneffektiv bin? Ist es eine leere Angewohnheit? Das heißt, ist es eine Perpetuierung von etwas, was ich früher gelernt habe? Oder ist das verbunden mit einer gewissen Funktionalität? Oftmals, wenn es um Procrastination und so dieses chronische Verschieberitis, wenn es darum geht, finden Leute heraus, da ist bei mir eine Rebellion im Gang. Ich will nicht nur funktionieren. Ich will kein Roboter sein. Weder für die Firma noch für meine, sprich für die Ansprüche des Oberbewusstseins, ne, dieses Bewusstseins-Heinis, der da so meint, alles kontrollieren zu können. Und dann sträubt sich ein Teil und sagt, nee, ich will nicht. Ich ziehe eine gewisse Lust daraus, das ist schwierig, das zu sehen. Ich ziehe eine gewisse Lust daraus, Nein sagen zu können und den gesamten Prozess, das Aufstehen am Wochenende oder das Durcharbeiten während der Woche zu boykottieren. Das finde ich geil, das zu boykottieren. Und das spüren zu können, sehen zu können, ist dann oftmals ein entscheidender Schritt in dem Verständnis von Menschen, wie unabgesprochen sie oft solche Entscheidungen für sich treffen, nämlich ich will effektiver werden. Und dann merken, okay, ich kriege das nicht weg. Ich kriege diesen rebellischen Teil nicht einfach untergebuttert, nur weil ich das so sehr will. Ich muss anders mit dem umgehen. Und dann beginnt manchmal eine schöne Entdeckungsreise von, wie mache ich das jetzt? Weil der macht ja immer noch nicht, ich finde es immer noch nicht gut, dieses Rebellieren. Aber irgendwie muss ich mit dem Heini jetzt zurechtkommen.
Ich glaube, das ist ja so in der eigenen Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung so ein entscheidender Schritt. Du hast es gesagt, das innere Team als ein Team anzuerkennen und eben Teile, die ich als fremd empfunden habe, als zu mir zugehörig zu erkennen. Ja, und man spricht ja so davon, mich selbst mehr von mir selbst wissen zu lassen und alles, was so in mir ist, als erstmal zu mir Zugehörigkeit zu akzeptieren. Also es gehört zu mir dazu, dass ich rebelliere. Es gehört zu mir dazu und das bin auch ich, also innerhalb dieses Teams. Und dann kannst du ja eine andere Art von Aushandeln gehen, weil du von dieser, das bin ich nicht, so will ich sein und so müsste ich sein, ein bisschen weggehst, weil du ja diesen Raum aufmachst und das ist so ein bisschen, wenn man jetzt ins postkonventionelle Relativierende reingeht, nö, da bin ich alles. Und dann fängt es ja an, verhandelbar zu sein. Und jetzt wollte ich noch so auf einen Begriff eingehen in dem Kontext. Du bist ja auch Bewusstseinsphilosoph oder interessierst dich für Bewusstseinsphilosophie. Was ist denn das?
Das ist der Versuch, das, was sich systematisieren lässt am Bewusstsein, tatsächlich als eine mehrstufige Struktur darzustellen. Und ein gutes Beispiel dafür, wie das aussehen kann, ist Hegel mit seinen späten Arbeiten am Geist und am Bewusstsein, am subjektiven Geist, wie er es genannt hat. Das heißt, das, was in mir vor sich geht. Hegel hat einen ganz spezifischen Ansatz gehabt, seine Philosophie aufzubauen, und die ist notwendigerweise bei ihm stufenförmig. Da geht es von einer Stufe zur nächsten. Das ist der sogenannte dialektische Prozess der Aufhebung. Das heißt, da passiert was, das stößt an seine Grenzen und um einen Fortschritt, und bei Hegel in Klammern einen Fortschritt in der Selbsterkenntnis des Geistes zu machen, muss ich das transzendieren oder in Hegels Begriffen muss das aufgehoben werden. Ich muss zur nächsten Stufe. Diese nächste Stufe beinhaltet das Alte, aber es ist was Neues. Eine kleine Anwendung davon ist, ich kann, so wie ich aufgewachsen bin, sagen wir mal, ich bin konservativ aufgewachsen und ich bin patriotisch aufgewachsen. Dann kann ich in meine jugendliche Rebellion gehen und dann sage ich, Patriotismus ist Mist, keine Grenzen, soll keine Staaten geben, John Lennon und so weiter. Ne? Ich kann darin verbleiben, als Pendel hin und her zu switchen. Ne? Mal bin ich total offen, dann merke ich, naja, eigentlich stimmt das alles gar nicht und man muss die Grenzen wieder dicht machen. Was notwendig ist und was diese Aufhebung wäre, wäre auf eine höhere Ebene zu gehen, die zum Beispiel sagt, ich kann verstehen, dass Leute patriotisch oder konservativ oder nationalistisch sind. Nämlich, wenn sie so und so denken, dann folgt daraus ein Nationalismus. Und wenn Leute so und so denken, dann sind sie gegen die Idee zum Beispiel von einem Nationalstaat. Ich bin auf dieser Ebene, bin ich keins von beiden. Ich verstehe, so wie ich früher war, ich verstehe, wie meine Eltern drauf sind oder drauf waren. Und im Verständnis von beiden habe ich ein Gefäß geschaffen, das größer ist, das mehr fassen kann. Und das ist eine Anwendung von der Philosophie des Bewusstseins oder der Philosophie der Psychologie, dass ich mein Gefäß, Phänomene verstehen zu können, immer mehr erweitern kann, basierend auf dem Grundgedanken, dass es letztlich alles aus dem Geist entspringt. Alles, was wir als Menschen tun, hat zwar eine natürliche Komponente, eine körperliche Komponente, aber von dem, was geistig vor sich geht, passiert alles im Unterbewusstsein und im Bewusstsein oder hegelianisch gesprochen im Geist. Und meine Perspektive darauf kann ich enorm ausweiten. Mein Verständnis von den Stufen, die da durchgangen werden, um überhaupt eine Persönlichkeit zu haben oder eine ausgeglichene Persönlichkeit zu haben oder gar eine spirituelle Persönlichkeit zu haben. Das Verständnis davon kann sich enorm weiten und die Wissenschaft davon, das ist die Philosophie des Bewusstseins oder der Psychologie.
Ja, da war ich, als ich deinen Podcast gehört habe zu Hegel, ja, da habe ich natürlich ganz spitze Ohren gekriegt, weil diese Gefäßerweiterung, ja, ist ja die Metapher, die ich auch für die Haltungserweiterung nehme. Ja, und jetzt kannst du sagen, naja, wenn es wirklich, wirklich, wirklich so ist, ja, dann kommen ja die verschiedensten Leute da drauf. Ich habe ja auch mal einen Podcast mit Alexander Zock gemacht, der Spezialist ist für die Stoiker, wo ich gedacht habe, ah, der Erkenntnisweg der Stoiker ist jetzt auch nicht so weit weg wie der von Hegel, ja, die alle ja dieses, ich sag mal, stufenweise Erweiterung von unseren Gefäßen, von unserer Haltung beschreiben, dass wir mehr halten können. Und was ich auch noch interessant fand an dem, also wie du es so beschrieben hast, weil du machst ja nicht nur Hegel, sondern bringst das ja auch noch in Verbindung mit dem Buddhismus. Aber was ist denn eigentlich Geist? Weil ich sag mal, im linguistisch-konstruktivistischen Sinne von Jane Levinger würde sie sagen, ja, diese Gefäßerweiterung geschieht auch in einer Vergeistigung, aber auch in einer Versprachlichung. Also, dass ich ja in einer zunehmenden Perspektive, ich kann eine neue Perspektive mir selbst gegenüber einnehmen, zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, ich kann mich zum Objekt der Betrachtung machen, ich kann meine Innenwelt sehen, ich kann meine Innenwelt erkennen und versprachlichen, dass diese Vergeistigung oder das Bringen ins Bewusstsein auch etwas mit Sprache zu tun hat.
Ja, das ist enorm spannend und ist auch verantwortlich dafür, dass sich in der Philosophie viel getan hat, vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts und auch in den modernen Interpretationen des Buddhismus, dass wir gemerkt haben, nicht unbedingt in der Praxis, ich meine in der Vergangenheit, die Leute um den Buddha herum oder die ersten Generationen, die da angefangen haben, diese Meditation zu machen, die mussten keine Sprachphilosophen sein. Aber für das konzeptuelle Verständnis ist es unausweichlich geworden, dass wir das Medium, in dem wir Wissen formulieren, nämlich die Sprache, mit hinzunehmen und sehen, dass vielleicht so ähnlich, wie ich es vorher gesagt habe, wir kommen mit Gefühlen daher und Gefühle bringen eine gewisse Problematik mit sich. Auch wir kommen auch als sprachliche Wesen daher und auch die Versprachlichung bringt ihre Eigenschaften mit sich, die wir nicht so einfach transzendieren können. Das heißt, wenn wir über uns nachdenken, wenn wir über die Welt und ihr Verständnis nachdenken, müssen wir auch berücksichtigen, welche Eigenschaften oder welche Probleme automatisch entstehen, indem wir Sprache benutzen und versuchen, diese Limitation oder diese Makel einfach mit zu bedenken und zu beheben, wenn wir philosophieren.
Ja, das ist ja ganz spannend. In der Philosophie nennt man es ja so ein bisschen den Linguistic Turn, ja. Und wir sagen ja manchmal, die Gedanken sind frei und dann merkst du so, nee, die sind überhaupt gar nicht frei. Hm. Die sind ja nämlich an Wörter gebunden. Ja, und dann gibt's ja auch, du machst ja auch sehr viel Vipassana-Meditation und hast da auch sehr großen Erfahrungsschatz. Das sind ja auch Versuche, wahrscheinlich so ein bisschen vor die Sprache zu kommen.
Ja, und es ist auch wirklich notwendig, vor die Sprache zu kommen. Es ist tatsächlich so, dass wir in unserem normalen Leben und damit schließe ich ein, wenn ich kontempliere, wenn ich über mein Leben nachdenke, wenn ich morgens aufwache und mir Plan mache, was ich tun möchte, da sind wir in einem Feld, wo Sprache enorm wichtig ist. Sprache ist aber in einer gewissen Weise eine Blackbox. Sie kommt mit ihren Problem daher und diese sind mir nicht klar und die müssen mir auch im Alltag nicht besonders klar sein. Wenn ich aber in die Tiefe gehe und sei es in die Tiefe der Philosophie, wenn ich an Konzepten arbeite oder wenn ich an die Tiefe der Existenz gehe, da muss ich ab einem bestimmten Punkt die Sprache hinter mich lassen, damit ich nicht die Probleme, die mit Versprachlichung zusammenhängen, mit in diese Ebene nehme. Das heißt, da muss ich Sprache loslassen und einen neuen Modus finden, was gar nicht so einfach ist, wo ich operieren kann, wo ich weitermachen kann, ohne angewiesen zu sein auf einen inneren Kommentar. Sprich, ich meditiere, ich komme etwas tiefer und was dann normalerweise passiert und was Anfängern oder auf der Mittelstufe passiert, ist so ein Aha und dann kommt automatisch der sprachliche Kommentar dazu. Dieser Versuch, es zu fassen. Weil ich bin fasziniert von dem, was da passiert. Da kommt ein Glückserlebnis hoch oder der Körper löst sich auf oder so ein Flow-Gefühl oder Feuerwerk, ne, was auch immer passieren kann bei der Meditation. Und ich kann es einfach nicht sein lassen. Ich bin allzu sehr, so wie ich gestrickt bin, auch ein sprachliches Wesen, bringe Sprache mit rein und reiße mich dadurch aus der Erfahrung heraus. Und diesen Reflex, diesen Instinkt auszuhebeln, das ist ist so seltsam, als ob man versucht, den Patellasienreflex auszuhebeln. Das heißt, durch sich so zu heimisch zu finden im Meditationsraum, dass man ahnen und spüren und sich bewegen kann, ohne auf sprachliche Strukturen, sprich auf Ego und so weiter, zurückgreifen zu müssen. Das ist eine große Herausforderung.
Es ist ja auch vielleicht auch das Dilemma, warum es dann heißt, ja, das ist unbeschreiblich, das ist unbesprechbar, ja, weil du es eben nicht mehr rückübersetzen kannst. Aber wie verankerst du es denn in deinem Bewusstsein, in deinem Geist, wenn du es nicht über Sprache verankern kannst?
Ja, und da wird es spannend. Und da würde ich jetzt mal etwas frech sagen, in dieser Hinsicht waren alle Meditierenden zu einer gewissen Weise Philosophen. Da muss ich einen anderen Zugang zu, ja, nicht zu mir finden, sondern zu der Substanz, aus der ich entsteht oder ein Ich-Gefühl entsteht. Und das ist dann nicht mehr ich. Das ist nicht mehr mein biografisches Ich. Was du eben gesagt hast, dieses Unbeschreibbare, es ist faszinierend zu merken, dass das eigentlich eine ziemlich banale Aussage ist, weil letztlich kann ich überhaupt keinen Zustand wirklich beschreiben. Ja, und das ist etwas, was interessant ist in der Entwicklung, wenn man zum Beispiel meditiert, dass man merkt, wie banal wir umgehen mit Alltagssituationen, dass wir merken, dass die Versprachlichung eine Funktion hat. Und die hat die Funktion der Kommunikation zu anderen Menschen und die hat die Funktion der Kommunikation zu mir selber, nämlich dass unterbewusste, unbewusste Anteile mir klar werden, mir bewussten Instanz klar werden. Aber es ist nicht so, dass ich eine Alltagssituation tatsächlich versprachlichen könnte. Auch die ist magisch. Auch die ist faszinierend. Das heißt, das Unbeschreibliche wohnt allem inne. Wir legen eine Struktur der Sprache drauf, um damit etwas anfangen zu können. Wir müssen sie hinter uns lassen, wenn wir meditieren. Und dann wird jedes Ereignis ein mögliches Wurmloch, um tiefer in die Meditation einzusteigen. Und das ist mein Versuch darzustellen, warum und wie Vipassana das eigentlich ansetzt an banalen Beobachtungen von Sinnesempfindungen, wie das überhaupt in der Lage ist, mich in tiefe Meditationszustände führen zu können. Da geht es nicht darum, aus dem Nichts sozusagen exotische Bewusstseinszustände herzustellen, sondern das, was sowieso stattfindet, offenzulegen in dem, was wir drüber kleistern, indem wir das wegnehmen. Zum Beispiel, aber nicht nur, eben sprachliche Strukturen, aber eben auch Gefühlsstrukturen, Strukturen, wie wir gewohnheitsmäßig reagieren. Das macht uns alles zur Maschine. Das müssen wir flexibilisieren, um einen klareren meditativen Blick darauf zu haben, was vor sich geht. Da können wir nicht grob reagieren als grobe Maschinen. Da müssen wir feinfühliger werden.
Ein sehr schönes Bild, was du da gibst, dass das Magische immer da ist, ja, sondern zugekleistert ist, eben mit Ich-Konstrukten. Es gibt ja auch so diesen schönen Ausdruck, die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, wird dann irgendwann aufgegeben. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Weil das Magische des überhaupt Lebens und Seins ja in jedem Augenblick ist.
Und das ist, ich meine, da werden wir womöglich einen Teil der Zuhörerschaft verlieren, weil es sich so schwülstig anhört. Ja, es ist schwülstig, aber das ist normal die sprachliche Form davon. Ne? Dann wird es halt poetisch, es wird esoterisch, es wird mystisch, weil es wenig Möglichkeiten gibt, das adäquat zu fassen, außer wir gehen tatsächlich in strukturelle Betrachtung und das ist dann wiederum die Ebene der Bewusstseinsphilosophie. Und jeder, der versucht, Hegel in seinen Schriften zu lesen, merkt, wie verdammt anstrengend das ist. Das ist gar nicht so einfach, das zu fassen. Gut, vielleicht war Hegel kein besonderer Didaktiker. Da gibt es sicherlich Sekundärliteratur, die besser für das Alltagsverständnis heute geeignet ist. Aber auch dann ist es ganz schön komplex. Also wir sind leider, hängen wir zwischen Poetisierung auf der einen Seite, einer etwas spülstigen Vereinfachung der Sprache, oder wir gehen dann sehr komplex tatsächlich in die Feinmechanik hinein.
Das kann ja auch so eine Erleichterung sein, ja, dass du sozusagen im Strom des Seins sein vor der Sprache ist etwas, was immer auch schon da ist. Ja, und das ist ja ein bisschen auch, was Hegel ja auch sagt. Ne?
Ja, das ist da, das ist auch für den Buddhismus da, aber hier wird, da überschneiden sich Hegel und der Buddhismus. Das heißt nicht, dass jede vorsprachliche Ebene oder jede unsprachliche Ebene diese Merkmale aufweist. Da gibt es zum Beispiel in esoterischen oder in Energiezirkeln, gibt es da häufig eine zu einfache Sicht, dass wir einfach so sein sollen wie die Kinder. Ne? Vergesst alle Konzepte und seid so, wie ihr seid, alles ist gut. Ne? Also solche Formeln. Und das ist es nicht. In einer Lehrrede wird der Buddha gefragt, ob das, was das Nirvana ist, warum er das ist. Was auch immer es sei, das ist jetzt fast unmöglich in Konzepte zu fassen oder entzieht sich der Konzeptualisierung, ob das denn schon immer da sei oder ob das aufgebaut werden muss. Und im Urbuddhismus sagt der Buddha, nein, das muss erarbeitet werden. Das Nirvana wird sich erarbeitet, das wird aufgebaut. Übrigens im Gegensatz zu späteren buddhistischen Formen, die dann eher sagen, naja, die Buddha-Natur ist schon überall. Da unterscheiden sich die buddhistischen Schulen. Im Urbuddhismus ist die Buddha-Natur nicht immer da. Das ist eine enorme Leistung der Entwicklung des Geistes auf diesen Prozess, beginnend mit einer ethischen Stabilisierung, dann mit der Meditation und letztlich auf diesem Schritt, der Weisheit genannt wird. Das ist dieses dreistufige Modell der Entwicklung. Das heißt, nicht alles, was unsprachlich ist, ist sozusagen gereinigt oder schön oder ist in der Lage, diese Magie aufzufassen. Wir können auch in Zuständen, wo wir einfach nur fühlen und jetzt sage ich mal provokativ, wo wir aggressiv sind wie ein Biest, auch das ist nicht sprachlich. Aber das hat nicht die Merkmale dieser magischen Erfassung des Seins zum Beispiel. Das ist eine höhere Leistung, die voraussetzungsreich ist.
Ja, vielleicht ist es ja auch dieses Paradoxe, dieses Tun ohne Tun, ja, also du baust ja auch nicht wirklich das Nirvana, ne, also sondern es emergiert ja durch deines, ich sag mal, höher frequenteres in Kontakt treten mit deinem Geist und deiner Präsenz und dann zeigt sich ja vielleicht etwas, was dann als magisch wahrgenommen wird. Insofern ist es ein aktiver Vorgang des sich drauf einlassens und gleichzeitig machst du es nicht, weil es ist ja schon da, wenn du kommst ja nicht irgendwo an und sagst, habe ich gemacht. Diese Magie stammt von mir, habe ich selbst gebaut. Nee, die Magie ist ja da, aber trotzdem braucht es eine innere Bewegung, diese Möglichkeitsräume wahrscheinlicher zu machen, würde ich mal so ausdrücken.
Ja, und ganz klassischer Anteil der Lehre des Urbuddhismus ist die sogenannte Bedingtheit von allem, was da ist. Alles, was ist, ist bedingt. Das Nirvana in Klammern ist nicht bedingt, aber ich muss Voraussetzungen schaffen dafür, dass dieses Unbedingte entstehen kann. Das kommt nicht von sich alleine, dafür braucht es eben dieses Geistestraining. Und hier kann ich dazu sagen, da unterscheidet sich der Buddhismus wieder von anderen spirituellen Traditionen und zum Teil auch von späteren buddhistischen Traditionen. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, was stimmt, aber ich kann nur sagen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit der historische Buddha tatsächlich gelehrt hat, nämlich, dass es sich lohnt, viel an diesen Voraussetzungen, sprich zum Beispiel an der Fertigkeit tiefer Meditation zu arbeiten, damit dann auf einem letztlich ungeklärten Wege diese Befreiung des Geistes stattfinden kann.
Also du erhöhst die Wahrscheinlichkeiten, indem du, ich sag mal, im hegelischen Sinne deine Vergeistigung, ja, diese stufenartige Vergeistigung in deinem Leben vielleicht als eine Idee einlädst. Ja.
Ja, und vielleicht kann ich das runterbrechen, weil wir jetzt sehr abstrakt werden, ja. Kann ich das runterbrechen auf etwas alltäglichere Kontexte. Hegel hat in seiner Beschreibung der Stufen, wo Bewusstsein entsteht, hat deutlich gemacht, dass schon auf einer der ersten Stufen des Bewusstseins, in der sogenannten Anschauung, für wen das interessant ist bei Hegel, da ist Aufmerksamkeit notwendig. Um es ganz kurz zu sagen, die unbewusste Seele wirft Empfindungen aus sich hinaus, projiziert sie in Zeit und Raum hinaus. Das Unterbewusstsein kennt Zeit und Raum nicht so wirklich, da ist alles irgendwie so verwuselt. Das heißt, am Anfang, am Kern des Bewusstseins wirft die Seele Empfindungen und Sinnesempfindungen hinaus. Die werden wahrgenommen und das Band, das diese Wahrnehmung vornimmt, ist die Aufmerksamkeit. Da kommt Aufmerksamkeit also auf. Und wenn jemand aufmerksam sein will im Alltag, ohne es zu wissen, wendet ihr ein buddhistisches Prinzip an, nämlich das Nicht-Ich. Um aufmerksam zu sein, muss ich alles Mögliche von mir fernhalten. Meine Alltagspläne, meine Stimmung, wie sie gerade ist. Wenn ich mich zum Beispiel auf die Arbeit konzentrieren will, muss ich nicht ich ein buddhistisches Prinzip anwenden, damit das, was ich beobachten möchte, in den Vordergrund tritt. Und das ist interessant, dass sowohl Hegel zeigt, und ich habe das Zitat jetzt nämlich im Kopf, aber er sagt sowas wie, die tausend Dinge, die mir im Kopf vorgehen, muss ich ignorieren. Mich als Person muss ich ignorieren, damit ich aufmerksam sein kann. Und das ist dann nur noch ein kurzer Schritt, um für Meditierende zu sagen, ja, genau das passiert in der Meditation. Ich setze mich hin, ich schließe die Augen, versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren und dann prasselt es auf mich ein. Ja, das ist mein Ich. Das ist meine Person, meine Erfahrung, meine Hoffnungen, Wünsche, meine Stimmungen und so weiter. Um mich erfolgreich konzentrieren zu können, um aufmerksam oder mindful sein zu können, muss ich das alles beiseite schieben, auf eine mehr oder weniger elegante Art. Also da trifft sich wieder Bewusstseinsphilosophie mit ganz alltäglichen Erfahrungen.
Ja, es ist ja, sagt ja manchmal, Jens Korsen sagt das mal so, den wir ja auch im Podcast hatten, zum zweiten Mal am Tage aufwachen. Ja, also dieses mich meiner selbst erinnern, also dieses Selbst, was eben durch mich herdurchschaut, was irgendwie in diesem Körper drin ist, was normalerweise Stimulus-Response-mäßig in so seinen Ich-Strukturen unterwegs ist. Und dann zu sagen, okay, ich stecke hier in einem Körper, ich nehme Kontakt auf mit dem Körper, ja, mit dem Sein in diesem Ding, schaue durch die Augen und erinnere mich meiner selbst, indem ich in meiner Innenwelt bewusst bin und dem Außen gleichzeitig und dadurch so einen Spannungsbogen habe. Und dadurch wird ja auch die Aufmerksamkeit, ich sag manchmal so, der Rohstoff oder der Treibstoff für Entwicklung. Und das ist ja vielleicht dieses Zutun, ja, von dem wir sprachen, ja, das Zutun für die Entstehung des Nirvanas, ja, ist diese Aufmerksamkeit mehr zu ermöglichen.
Mehr zu ermöglichen, mein Gefäß zu erweitern, meine Verständnismöglichkeiten zu erweitern und um das wieder anzuwenden auf relativ triviale Therapie, notwendige Therapie, da geht es oft um Gefühle. Und Gefühle sind so ein Zwitterwesen. Sie haben viel mit der Seele, dem Unterbewusstsein zu tun. Sie treten aber auch ins Bewusstsein hinein. Und in der Therapie ist es wichtig, Gefühle und die Gefühlsebene nicht zu glorifizieren, sondern sie als Zeichen wahrzunehmen, als Metapher zu nehmen. Das Gefühl steht für etwas, mit anderen Worten. Es steht für Anteile, die in mir sind, die mir aber noch nicht klar sind. In dieser Unreflektiertheit nehmen mich Gefühle auf eine Achterbahnfahrt, die sowohl im Leben nicht angemessen sind, als auch für mich oft leidvoll sind. Zumindest gehe ich dann in die Therapie. Wenn alles gut läuft, brauche ich sie nicht. Aber im therapeutischen Prozess ist es notwendig, dieses Zwitterwesen der Gefühle aus seiner Verdunkelung herauszuheben und mehr Verständnis aufzubauen, was macht das mit mir? Was will der Anteil in mir, der sich über Gefühle ausdrückt? Oder anders gesagt, was ist da zum Beispiel für ein unbefriedigtes Bedürfnis in mir? Und da nehme ich eine Kenntnis von Bewusstseinsphilosophie, nämlich das, was Gefühle sind, und wende sie auf Therapie an, um mehr Licht zu bringen in die geistige Entwicklung der Klienten, damit sie dann mit mehr Einsicht in sich selber hoffentlich mehr schwierige andere Situationen außerhalb und innerhalb navigieren können.
Würdest du sagen, dass Gefühle oder sagen wir mal speziell Emotionen so eine Art gebundene Energie ist, die uns eben genau an diesem Aufmerksamsein verhindert? Aber wenn du Aufmerksamkeit drauf richtest auf Gefühle und Emotionen und die in die Versprachlichung bringst und dadurch verflüssigt, dass dann eben dieses, was sich sonst so bindet, dann in einen anderen Fluss kommt und dir eben dieses aufmerksam für den normalen Geiststrom zu sein oder sagen wir mal für dieses Leersein einfacher fällt, weil diese gebundene Energie dich ja immer wieder mit Vorstellungen füllt, die dann ja oft vor dir stehen als eine Vorstellung und dich damit ja auch von deiner Gegenwärtigkeit trennen.
Da hängt es, wenn ich dich recht verstehe, da hängt es für mich sehr von der Qualität dieser Gefühle oder dieser Emotionen ab. Und es macht einen enormen Unterschied, ob die subtil, flexibel sind. Das geht dann einher mit so einem, mit einer Stimmung, mit einem Gefühl von Leichtigkeit, Freude, Offenheit. Oder ob sie schwer und verklumpt sind. Das Leichte, das Subtile, das Lichte öffnet mich meiner Umgebung oder wenn ich introspektiv oder meditierend bin. Es öffnet mich zu meinem Innen, zu meiner Innenwelt hinein. Das, was schwer ist und immer noch ein Gefühl ist, immer noch eine Emotion ist, das, was schwer ist, verklumpt ist und so weiter, das, und natürlich ist es auf einer Skala, aber je schwerer es ist, umso mehr zwingt es mich dazu, mich auf dieses Gefühl zu konzentrieren und dann kann ich nichts anderes wahrnehmen. Insofern würde ich sagen, hängt es so sehr von der Qualität dieser Emotionen ab. Einige sind Türöffner und andere sind Türschließer.
Wenn du jetzt so unseren Hörerinnen als Bewusstseinsphilosoph so ein paar Hinweise so mit auf den Podcast geben könntest, ne? Was sind denn so Dinge, wo du so für dich herausgefunden, ja, da, das sind so erforschenswerte Bereiche, die du vielleicht so mitgeben möchtest?
Ich würde darauf etwas, glaube ich, anders antworten, als du es im Sinne hast, wenn du überhaupt eine Idee hattest.
Oh, du kennst meinen Sinn.
Ich würde da mehr auf die Grundlagen der Erkundung gehen. Die Grundlagen der Erkundung, da sind einige Aspekte, die, glaube ich, unerlässlich sind. Eines ist der Mut zur Wahrheit. Der Mut zur Wahrheit in mir und das sehen zu können, was da ist, ohne gleich zu bewerten, ohne gleich auf ein Ziel hinauszugehen, ohne nach dem Sinn oder der Funktion dessen zu fragen. Um es etwas simpel zu sagen, die Wahrheit mir in die Augen schauen zu können. Wer bin ich? Das erfordert Mut. Und was automatisch damit einhergeht, es erfordert eine enorme Offenheit. Auch da kann ich mich nicht verengen. Das heißt, was ich den Leuten mitgeben würde, ist, arbeitet an euren Grundlagen, öffnet euch dem, was ihr seid, damit ihr auf den nächsten Schritt so viel besseres Material habt, um euch mitzunehmen. Und oftmals scheitern Menschen an einem ganz bestimmten Punkt. Wenn ich sie bitte, einfach mal zu akzeptieren, dass sie nun mal jetzt so sind, dass sie feige sind, dass sie eifersüchtig sind, dass sie neidisch sind, dass sie ängstlich sind, dann haben Leute oftmals das Problem, naja, aber wenn ich mir das eingestehe, dann bewegt sich ja nichts mehr. Dann heißt es ja wohl, ich bin damit zufrieden, wie es ist. Und mein Versuch, dagegen zu steuern ist, und das ist gar nicht so einfach, das zu vermitteln, was da der Unterschied in der Qualität ist. Nein, was du hoffentlich damit machst, ist, die Anteile, die du ausgesperrt hast, mit an den Tisch zu bringen. Das ist der Pokertisch, wo die Lampe drüber hängt. Die sind sonst im Dunkeln und die sind immer noch da, aber die werden dir Probleme bereiten. Und was du machst, indem du bewertungsfrei dich erkundest, ist quasi den allen Anteilen in dir zu sagen, kommt an den Tisch und lasst uns besprechen, was wir dann tun. Das heißt nicht, dass ich mich in diese Anteile verlieben muss.
Ja, ich denke auch, dieses Selbstmitgefühl, die Selbstakzeptanz und das nicht an sich frickeln wollen. Weil die Veränderung, weil es macht ja wieder einer, ja, der dann ja wieder an einem Bild bastelt, irgendeine optimierte Version von uns selbst.
Ja.
Und wahrscheinlich in der Anschauung regelt sich dann einiges von selbst. Ja.
Ja, das ist auf der Gefahr hin, die inneren Anteile zu personalisieren. Das sind ja keine Homunkuli, die da irgendwie rumlaufen. Aber wenn ich mit jemandem, der an mich gebunden ist, wenn ich den partout immer auslade, dann mag der nicht mit mir sprechen. Dann fühlt er sich hässlich, abgewiesen. dann braucht er eine Zeit, um eine Einladung wieder ernst zu nehmen. Dann traut er sich wie so ein Reh so langsam wieder in den Lichtkegel und hat aber immer noch enorm Angst, abgewiesen und abgeurteilt zu werden. Um den integrieren zu können, um tatsächlich konstruktiv mit dem arbeiten zu können, muss ich ihm verklickern, aber muss ich auch mir selber verklickern, was ist denn okay an diesen Anteilen? Oder um es anders zu sagen, was ist nachvollziehbar an diesen Anteilen? Und da muss ich nicht zustimmen, ich kann denen einen Sinn geben, es muss kein guter Sinn sein. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand schnippisch oder kindisch ist und ich kann verstehen, ja, in dieser Situation würde es mir auch so gehen. Und dennoch wünsche ich mir für diesen Anteil und für mich eine Weiterentwicklung. Ohne Ausstoßung. Mhm.
Ja, die bewertungsfreie, mutige Anerkennung der inneren Vielfalt, ja, ist ja genau, ich sage letztendlich, das ist ja die Einladung der Metaperspektive auf sich selbst und sich selbst zum Objekt der Betrachtung zu machen und das auch in gütiger Art und Weise. Ich glaube, mit der Güte hast du angefangen, ja. Diese Güte sich selbst gegenüber und dann vielleicht auch der Welt gegenüber. Das ist ja eine sehr schöne Perspektive. Was wünschst du dir denn so für dir selber und für dich selber und deine Arbeit? Ich glaube, ja gehört, du ziehst jetzt nach Georgien um, du bist ja weiter online tätig. Gibt's da sowas, wo du so merkst, ach, da gibt's auch so Dinge, die da gerade erscheinen?
Zum einen wünsche ich mir, dass meine Arbeit, die Bewusstseinsphilosophie weiter voranzutreiben, für mich zu verstehen und auch weiter herunterbrechen zu können auf alltägliche Ebenen, um sie in der Therapie und im Coaching anwenden zu können. Perspektivisch würde ich mir wünschen, mit Gruppen zum Beispiel zu arbeiten. Das ist etwas, was ich noch nicht erkundet habe oder nicht genug erkundet habe. Ich habe zum Teil an Universitäten gelehrt, aber das würde mir sehr viel Spaß machen, diese Aspekte in einem Gruppensetting mit den Leuten zu besprechen und auch einen Rahmen einfach zu geben. Da bin ich nicht besonders interessiert daran, viel reden zu müssen, aber da würde ich gerne Impulse reingeben und dann bin ich selber auch neugierig, was da Menschen damit machen. Und natürlich bin ich immer interessiert daran, die eigene Integration voranzutreiben. Und das ist dann sozusagen mein Hobby oder das ist meine Leidenschaft, dass ich das, was mich interessiert, auch auf mich selber anwenden kann.
Ja, wunderbar, Gabriel. Ich danke dir für diesen Austausch. Du hast ja selber auch einen Podcast, da kann man auch noch viel hören. Ja, also das finde ich auch sehr inspirierend, welche Felder, welche Vielfalt du da abdeckst. Wir sind so ein paar Dingen vorbeigekommen, ja. Aber ich glaube, wir könnten noch mehrere Stunden reden und da in die Tiefen tauchen. Das hat mir sehr gefallen. Ich danke dir dafür und wünsche dir auch viel Erfolg bei den Projekten, die anstehen. Möge da erscheinen, ja, was da emergieren möchte. Danke.
Ja, ich danke dir, Martin, für deine sehr verständnisvollen und einsichtsreichen Fragen. Das inspiriert mich natürlich auch, einen so schönen, vielfältigen, entwickelten Gesprächspartner zu haben.
Ich danke dir. Bye, bye.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.